glaube schon, dass viele Menschen und Bürgerinnen nachdenklich werden, dass sie auch bereit sind, dazuzulernen, dass wir kapieren werden, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Aber es ist auch notwendig, durch diese drastischen Maßnahmen zu zeigen, dass die Situation sehr ernst ist.
Ja, Roberto, einen schönen guten Abend heute am 25.03.2020. Hallo.
Ja, grüß dich.
Ich grüße dich.
Wie geht's dir denn?
Ja, das ist in diesen Tagen tatsächlich eine interessante Frage und ich kann sie auch gar nicht so einwandfrei beantworten. Ich frage gleich mal zurück, aber natürlich, die Hörer werden es erahnen, wir sprechen heute über Corona, weil wir ja mittlerweile sozusagen eine Ein-Themen-Gesellschaft geworden sind. Und aber zurück zu deiner Frage, wie es mir geht. Ja, eigentlich muss man das zweiteilen. Wie geht's mir gesundheitlich und wie geht's mir psychisch, würde ich sagen, oder?
Ja, ich wollte dich fragen, hast du Husten, Fieber?
Ich habe tatsächlich ein bisschen Schnupfen. Und wobei ich nachgelesen habe, dass also sozusagen, es reicht bei mir nicht für Corona. Ich habe kein Fieber, ich habe keinen Schüttelfrost. Ich habe auch kein Kratzen im Hals. Einen leichten Husten habe ich tatsächlich auch. Wobei das bei mir immer die Frage ist, was davon jetzt Raucherhusten ist und was vielleicht erkältungsbedingt. Ich war auch erkältet vor kurzem. Und in der Zeit, da hatte ich wirklich Schiss. Da hatte ich wirklich richtig Schiss. Aber letztlich gehe ich davon aus, ich kann es ja nicht abschließend beurteilen, aber ich gehe davon aus, dass es tatsächlich nur eine Erkältung war. Denn bei der Symptomatik, die ich hatte, hätte ich eh keinen Test bekommen. Und überhaupt einen Test zu organisieren, dazu kannst du vielleicht gleich nochmal was sagen. Du bist ja im Krankenhauswesen tätig. Das wäre auch alles nicht so einfach gewesen. Also ich habe die Erkältung überstanden. Meine Nase plätschert noch so ein bisschen. Für Corona müsste sie aber wohl auch stark verstopft sein, wie ich dann auch nochmal nachgelesen habe. Also bei der Symptomatik geht die ganze Kiste ja eigentlich schon los, weil was habe ich jetzt gehabt? Hatte ich eine Erkältung? Hatte ich vielleicht eine leichte Grippe? Oder hatte ich,
man weiß es
ja, oder nicht, hatte ich einen leichten Fall oder hatte ich sogar einen leichten Verlauf von Corona? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß nur, es geht mir jetzt weitestgehend wieder gut, zumindest gesundheitlich, bis auf die Nase. Und ja, die andere Frage ist dann, wie es mir psychisch geht. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, gleich sogar noch mal ein bisschen intensiver. Also gebe ich die Frage jetzt erstmal zurück. Wie geht's dir?
Ich habe auch Husten, aber den habe ich öfter mal. Es ist auch, ich erkälte mich ganz schnell immer. Aber das ist nichts Dramatisches, wobei ich sagen muss, wenn ich in der U-Bahn sitze und huste, so wie andere auch gelegentlich husten, das ist schon abenteuerlich. Es fahren ja doch noch immer so 13 bis 17 Leute mit, nicht so viel wie sonst, klar. Und wenn du da hustest, da gucken sie dich schon an, als seist du der Pestkranke, der sich jetzt traut, hier mit in der Bahn zu fahren. Das ist schon lustig.
Ja, ich habe ähnliches erlebt, fand es aber ehrlich gesagt nicht lustig. Also ich habe tatsächlich das war echt ätzend. Also ich war irgendwie einkaufen und habe mir dann noch Zigaretten gekauft und als ich dann da stand, da war dann einer vor mir, habe ich natürlich auch Sicherheitsabstand gehalten und so. Und als ich dann dran war, war es tatsächlich so, dass ich mich verschluckt habe. Also schlicht und ergreifend verschluckt, das kann ja mal passieren. Infolgedessen habe ich natürlich logischerweise dann auch gehustet und das war schon krass. Also die Kassiererin, das kann ich sogar verstehen, also die hat mich schon fast panisch angeguckt und gefragt, ob alles in Ordnung ist und man hatte das Gefühl, dass sie am liebsten gleich wegrennen möchte. Und auch die um mich herumstehenden anderen Gäste des Supermarktes oder Kunden des Supermarktes haben mich angeguckt. Weiß ich nicht, es war schon...
Also ich lache drüber. Das Problem ist auch bei diesem Thema, darf man darüber lachen. Die Leute sind ja super ernst in dieser Sache. Ich möchte mir gleich für diesen Podcast, und ich halte es ja auch so in meinem Leben, möchte ich mir gleich erbeten. Ich möchte das schon mit gewissen Witz sehen dürfen, ohne dass, die sich dann danach beschweren, die beschweren sich trotzdem, auch wenn ich das jetzt so sage. Aber ich möchte, dass wir das nicht in dieser politischen Korrektheit abhandeln, das ganze Thema. Aber tatsächlich, du hattest vorher gesagt, Test, das wird ja jetzt gerade heute verkündet, dass die Tests jetzt viel gezielter eingesetzt werden sollen. Das war aber eigentlich schon in den letzten Tagen so. Also selbst wenn du Fieber gehabt hättest und Schnupfen gehabt hättest und Husten gehabt hättest, hättest du nicht zwangsläufig einen Test bekommen. Dann hättest du ein Telefonat geführt und dann hättest du nochmal alle deine Symptome beschreiben müssen. Und dann wird auch noch immer entschieden, bist du in der Zielgruppe? Und danach richtet sich dann, ob du einen Test bekommst. Also ich kenne tatsächlich Fälle, wo Leute Fieber hatten, wo sie Husten hatten, wo sie Schnupfen hatten. Und da hieß es, zu jung, da gibt es keinen Test. Das ist die bekannte Dunkelziffer, von der wir reden. Hm. Ob das natürlich Corona ist, ist eine andere Geschichte, aber durchaus möglich.
Okay, man muss dazu sagen, du bist im Krankenhaus ja beruflich tätig, ne?
Ja.
Also das einfach nur mal zu deinem
Hintergrund. Arzt. Ich will nur sagen, ich bin kein medizinisches Fachpersonal. Also bei allem, was ich sage, ist alles mit Vorsicht zu genießen. Das sollten wir auch immer betonen. Wir sind keine Mediziner, wenn wir das heute hier abhandeln. Gleichwohl ist ja vielleicht unser Themengebiet weniger die Medizin als was macht denn diese Sache eigentlich mit uns als Gesellschaft? Und da erleben wir ja ganz viel. Also da geht es ja los beim Rechtsstaat, der an die Grenzen kommt. Da geht es los bei der Paranoia, die wirklich, Wirkungen zeitigt, von denen man vor einigen Wochen dachte, das wird bei uns in dieser Art und Weise nicht möglich sein. Ich glaube, ganz felsenfest bin ich davon überzeugt sogar, dass die sozialen Netzwerke massiv daran beteiligt sind an dem Hype. Jetzt muss man vorsichtig sein, Hype in Italien sind jetzt Stand heute fast 7000 Menschen dran gestorben. Ich glaube dennoch nicht, dass wir in Deutschland diese italienischen Verhältnisse, von denen man immer spricht, ich glaube, die werden wir so nicht bekommen. Ja, deswegen glaube ich, das ist schon ein sehr spezifisches, sehr spezifischer Ablauf in den verschiedenen Nationen, wie die Krankheit dann wirkt und wie viele Tote das zeitigt. Da können wir nachher nochmal darüber reden vielleicht.
Ja, genau. Du sagtest gerade, wir sind ja nur keine Mediziner, also von daher sind natürlich Aussagen, die von uns kommen, damit Vorsicht zu genießen. Das ist ja auch richtig. Aber ich habe inzwischen tatsächlich den Eindruck, dass auch die Aussagen von Wissenschaftlern mit Vorsicht zu genießen sein sollten im Moment.
Das glaube ich auch, ja.
Insbesondere, weil es da ja wirklich sehr konträre Ansätze gibt. Und ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, wir haben da ja von einigen gehört, aber so die beiden, die im Moment am präsentesten sind, in den Mainstream-Medien der eine und in den Online-Medien der andere, das sind ja der Christian Drosten auf der einen Seite vom Berliner Charité, glaube ich, ne? Virologe, und der wird ja von Talkshow zu Talkshow gereicht und ist ja sozusagen auch für die Politik fast so ein bisschen der Gottvater im Moment irgendwie, der also genau sagt, wo es lang geht. Und auf der anderen Seite dann eben der Wolfgang Wodarg, der früher auch in der Bundesregierung mitgearbeitet hat, der auch Lungenfacharzt ist und der ja seinerzeit schon bei der Schweinegrippe eigentlich ähnlich argumentiert hat, wie er es jetzt tut, nämlich, dass er sagt, das Ganze ist aufgebauscht und das Ganze ist durchaus auch interessengeleitet. Die WHO zum Beispiel ist ja, glaube ich, zu 80 oder sogar 100%, ich weiß nicht genau, also auf jeden Fall eigentlich eine private Organisation. Und
80 meines Wissens, das habe ich irgendwo gelesen, ja.
Naja, gehen wir mal von 80% aus, macht den Kuh dann auch nicht fett. Und war, glaube ich, schon damals, als er sich so extrem kritisch zu der ganzen Schweinegrippe Entwicklung geäußert hat und auch zu dem politischen Umgang damit, hat er sich bei der WHO schon nicht beliebt gemacht und dementsprechend wird er jetzt im Grunde genommen so ein bisschen am Nasenring durch die Manege gezogen. Und ja, also allein dieser Vergleich Drosten und Wodarg, der macht mir persönlich die ganze Sache schon ziemlich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich habe mich heute über das Robert-Koch-Institut gewundert. Da hat der Oberbabo von denen, ich weiß den Namen jetzt nicht.
Rieke oder so, glaube ich.
Ja, weiß nicht. Irgendwas mit Wiesler, kann das sein?
Ja, ist
egal. Der hat gemeint, die Jungen sollten nicht so gleichgültig sein, denn auch sie könnten sterben an dem Virus. Jetzt muss man sagen, die Zahlen geben das faktisch gar nicht her. Es gibt kaum Todesfälle in der Kohorte unter 30 oder 40. Das ist wirklich minimal. Tatsächlich ist es nicht ganz falsch, wenn man sagt, das ist so eine Erkrankung, die jung gegen alt stellt. Das muss man schon so sehen. Aber ich habe so das Gefühl, man sagt das beim Robert-Koch-Institut auch, weil man einfach möchte, dass die Jungen sich an die Maßnahmen halten und weil man spürt in der Regierung und auch im Robert-Koch-Institut und bei den ganzen regierungsnahen Gremien, dass unter Umständen relativ schnell alles umfallen kann. Man hat gestern präsentiert, 95% aller Bürger seien einverstanden mit den Maßnahmen. Die Bild-Zeitung hat übrigens geschrieben, 95% aller Deutschen finden die Maßnahmen gut. Finde ich, das ist schon eine lustige Formulierung, das gut zu finden. Aber ich glaube an so Zahlen nicht. Also so 95%, das ist so, das erinnert mich so ein bisschen an Honecker, weißt, wenn du weißt, was ich meine. Hm. Und ich glaube schon, dass es eine Mehrheit gibt dafür, die sagt, ja, das ist richtig und ich kann es verstehen und so. 95% allerdings nicht. Und ich glaube, man weiß auch, je länger diese Maßnahmen dauern, desto mehr kippt das. Die Einschläge kommen näher. Es gibt Kündigungen, es gibt Kurzarbeit. Das ist mit finanziellen Einbußen verbunden. Übrigens gibt es auch Kurzarbeit in Krankenhäusern durchaus. Also zumindest wird das in Krankenhäusern angedacht. Also gibt durchaus das auch. Was ganz komisch ist, die Leute haben so ein bisschen die Vorstellung, in den Krankenhäusern geht es zu wie in Italien. Das ist hier in Deutschland noch nicht der Fall. Ich sage noch nicht, vielleicht kommt es auch nicht dazu. Das lassen wir mal offen. Ja? Aber die Einschläge kommen näher. Und je länger diese Maßnahmen dauern, desto eher werden auch die Leute umkippen und sagen, dann lassen wir es eben so auf uns zukommen. Wir können doch nicht die Wirtschaft hier über Monate in den Keller fahren und am Ende haben wir es auszubauen. Und natürlich werden auch dann gerade viele Junge sagen, naja, scheiß drauf. Das weiß die Regierung. Und deswegen erzählt jetzt das Robert-Koch-Institut wieder aller Zahlen, dass junge Leute auch daran sterben könnten. Das ist mir schon höchst suspekt.
Ja, aber das finde ich, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist wirklich für mich ein sehr, sehr problematischer Punkt, diese ganze Psychologie dahinter. Ne? Also ich gehe da mit, ich kann mir auch vorstellen, dass das Robert-Koch-Institut sich vielleicht auch in Absprache mit den jeweilig zuständigen Politikern entschieden hat, okay, jetzt machen wir den jüngeren Leuten auch mal ein bisschen Angst. Denn dann werden die vielleicht vernünftig. Auf der einen Seite könnte ich jetzt als Pädagoge, der ich ja bin, sagen, gut, pädagogisch kann man das so machen. Auf der anderen Seite ist
das
es...
Das ist schwarze Pädagogik?
Ja, das ich würde mal sagen, dunkelgrau, irgendwie sowas in dem Dreh. Also, also auf jeden Fall finde ich schon sehr, sehr problematisch und mehr als grenzwertig. Aber das ist ja... Das reiht sich ja im Prinzip ein mit diesen Vokabeln, dass wir uns in einem Krieg befinden und es mit einem unsichtbaren Feind zu tun haben und also wir werden halt angegriffen. Das ist eben so diese Lesart im Moment. Und auf der anderen Seite sollen wir alle keine Panik bekommen. Aber bitteschön doch möglichst so viel, dass wir zumindest dann brav auch das tun, was uns gesagt wird. Und was so diese ganzen Ausgangsbeschränkungen angeht, bin ich mir, also ich war da von Anfang an hin und her gerissen, aber ich bin mir inzwischen wirklich nicht mehr sicher, ob das wirklich das Maß aller Dinge ist, ob das wirklich funktioniert und ob das wirklich sinnvoll ist. Denn zu Anfang hieß es ja, und das habe ich selbst auch ziemlich klar kritisiert, so nach dem Motto, okay, Altmaier und Co. stellen sich dann erstmal hin und sagen, ja, jetzt müssen wir die Wirtschaft retten, weil es geht ja gar nicht hier irgendwie. Und jetzt werden halt neue Schulden aufgenommen, schwarze Null ist weg und das können wir jetzt alles machen plötzlich. Inzwischen denke ich, ja, das ist schon vernünftig grundsätzlich. Also, weil die Wirtschaft oder das wirtschaftliche Funktionieren ist natürlich auch die Grundlage eines gesellschaftlichen Funktionierens. Also, wenn die Wirtschaft auseinanderbricht, wobei wir gleich nochmal darüber sprechen können, was oder wer eigentlich die Wirtschaft ist, aber wenn die Wirtschaft auseinanderbricht, dann bricht natürlich auch das soziale Gefüge auseinander. Und das erlebt man jetzt ja schon. Du hast ja schon angesprochen, Kurzarbeit, Ladenschließungen, Leute müssen dicht machen auf unbestimmte Zeit, Dienstleister, Caterings, Hotels, Friseure, weiß der Henker was nicht alles, sind alle komplett ratlos und wissen jetzt nicht, wohin die Reise geht. Von daher, wie gesagt, also die Wirtschaft da wirklich in den Fokus zu rücken und zu sagen, das ist im Prinzip ein ähnlich wichtiger Faktor wie die gesundheitliche Frage, die mit dem Virus verbunden ist, das finde ich per se mal nicht dumm. Und das finde ich durchaus weitsichtig. Was dann damit gemacht wird, das ist natürlich eine ganz andere Frage.
Ja, ja. Ja, ich finde es ein bisschen auch eine Verdrehung. Also das sind die Leute, die uns vor einigen Wochen im Sinne der wirtschaftlichen Vernunft noch Sparpolitik anempfohlen haben. Plötzlich stehen wir auf der anderen Seite und sagen, ja Leute, ihr könnt es aber doch nicht komplett runterfahren, das auf Dauer. Ich verstehe auch, dass man Maßnahmen einleiten muss. Ich verstehe auch, dass man, ich kann sogar sagen, mit der Kontaktsperre, wie wir sie heute haben, das ist auf jeden Fall die bessere Lösung als eine Ausgangssperre. Da finde ich schon, das ist schon ein Fortschritt, weil man den Leuten dann wenigstens noch die Freiheit lässt, auch mal zum Luftschnappen rauszugehen und so weiter. Das war ja anfangs alles, die Horrormärchen, die noch am Wochenende herrschten, die sind ja jetzt erstmal weg.
Naja, guter Freund von mir lebt im Elsass, kurz hinter der Grenze. Ja. Und also bei dem ist es echt krass, ne? Der darf jetzt täglich eine Stunde joggen. Aber auch nur ein Kilometer in jede Richtung entfernt von seinem Haus, in dem er lebt. Und okay. Er braucht den Passierschein, den braucht er selbst zum Einkaufen. Und da darf es auch nicht sein Lieblingssupermarkt sein oder so, sondern es muss dann der sein, der ihm am nächsten ist, von der räumlichen Distanz her. Ob der jetzt irgendwie genügend Lebensmittel noch hat oder nicht, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Dann war er irgendwie im Rathaus oder ich weiß nicht wo, da genau diese Passierscheine dann erstmal abgeholt werden können. Du kannst also dann nicht mit einem Passierschein sagen, okay, den benutze ich jetzt, sondern du musst im Grunde genommen für jedes Mal, dass du das Haus verlässt, musst du dann einen neuen Passierschein ausfüllen irgendwie. Und dann hat er sich da einen Stapel geholt, um dann festzustellen, da sich die Lage jetzt auch schon wieder geändert hat, sind diese Passierscheine dann auch schon wieder ungültig, sodass es dann schon wieder neue gibt, die man sich dann holen muss.
Das habe ich gesehen bei einer Dokumentation über Wuhan, da war es auch, oder beziehungsweise Peking, da war es auch so, die wechseln dann alle paar Tage die Passierscheine aus, die haben dann eine neue Farbe und dann sind die nicht mehr gültig.
Ja, gut, jetzt unabhängig von diesem Passierschein, also das ist jedenfalls schon ganz extrem und diese das ist ja dann in Frankreich wirklich auch eine Ausgangssperre, soweit ich mitbekommen habe. Die galt jetzt erstmal und das macht dann Macron so per Dekret, ne? Erstmal 2 Wochen, um dann, ich glaube, 2-3 Tage später zu sagen, nee, jetzt habe ich es mir anders überlegt, die Lage ist so und so, jetzt machen wir es 6 Wochen. Und das ist schon eine andere Kiste als das, was wir hier erleben, definitiv.
Das ist wahr. Das ist wahr. Die Frage ist tatsächlich, die Franzosen, die aufmüpfigen Franzosen, wie wir sie kennen, werden sie sich, das ist das, was ich jetzt so sehe. Ich glaube, da entsteht in Europa ein Pulverfass. Werden die sich das 6 Wochen lang gefallen lassen? Man sagt natürlich jetzt, das ist eine vernünftige Lösung, da geht es um die Gesundheit. Lass mal das alles mal dahingestellt. Meine Frage ist, werden sie sich das gefallen lassen? Gehen die dann nicht auf die Straße früher oder später und sagen, scheiß auf die Ausgangssperre? Das kann es doch nicht sein. Ich meine, das macht ja auch was mit jemandem, wenn er interniert ist. Es ist ja nichts anderes. Er ist in den eigenen Wänden interniert. Das ist ja auch für die geistige Gesundheit schlecht.
Ja,
das sagen übrigens auch schon Mediziner.
Ja, das wird nicht lange funktionieren. Also sagen wir mal so, ich glaube, also die Franzosen, selbst die Gelbwesten, die sind im Moment ja eher doch still. Und halten sich mehr oder weniger an diese Ansagen, was natürlich auch schlicht und ergreifend mit der Angst zu tun hat, ne? Also der Angst, dann wirklich infiziert zu werden und womöglich im schlimmsten Fall dann eben auch zu sterben. Das ist natürlich ein extrem gutes Argument. Also ich sag mal so, also irgendwelche Gummigeschosse, Wasserwerfer und so ist jetzt nichts, was die Franzosen wirklich beeindruckt. Das haben wir ja nur in dem letzten halben oder fast Jahr. Es ist ja jetzt schon, seit die Gelbwesten losgelegt haben oder vielleicht sogar drüber. Also in meinem Alter hat man nicht mehr so ein Zeitgefühl. Aber ich schätze mal, es geht jetzt fast ein Jahr. Und das hat die alles nicht abhalten können. Aber dieser Virus, der hält sie halt ab. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Wie lange kann das funktionieren? Ich sag mal so, wenn jetzt sich die Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, gehen wir jetzt mal von Deutschland und Frankreich erstmal nur aus, in den nächsten 2, 3, 4 Wochen nicht maßgeblich verändert, also weder nach oben noch nach unten, sondern im Prinzip alles mehr oder weniger so bleibt, dann sind die Franzosen die Ersten, die rausgehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die dann irgendwann sagen, sag mal, wollt ihr uns verarschen oder was? Hier passiert doch gar nichts.
Ja, ich denke das auch, ja.
Im Moment ist die Angst,
es ist natürlich
dominierend, auf jeden Fall.
Ja, also es ist, und man darf es nicht unterschätzen, also es ist tatsächlich dieses Virus ist halt tatsächlich ein Generationenkonflikt, wenn man so möchte. Das ist die Pervertierung des Generationenkonflikts, den wir ja in der Politik schon seit Ewigkeiten haben. Es ist ja auch lustig, dass man die Solidarität der Jungen beschworen hat, noch letzte Woche, sehr inbrünstig und auch mit großem Unverständnis, dass es aber im Grunde die gleichen Kräfte waren, die über 20 Jahre lang erzählt haben, dass die Alten uns zu viel Geld kosten.
Ja, ja. Ja.
Die Rente.
Ja, also ja, das ist so zynisch. Das ist so zynisch.
Also man kann sich fast nicht ausdenken. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Ja. Also ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also seit, keine Ahnung, seit mindestens 10, vielleicht sogar 20 Jahren wird von der Politik, von den Verantwortlichen und eben auch von den entsprechenden Medien, die da wirkmächtig agieren können, wird immer wieder propagiert, irgendwie, ja, auf einen Beitragszahler kommen so und so viele Rentner und dann sind es aber so und so viele und das wird alles nichts und die Alten fressen uns die Rente vom Kopf.
Besitzstandswahrer hieß es da dann ganz oft. Ja,
ja, und dann natürlich noch diese ganzen Geschichten, wie gut es den Rentnern geht, wenn sie dann ihre Schiffsreisen machen und weiß der Henker was nicht. Moment,
und den Rentnern geht es nicht nur gut, sondern uns Jungen wird es mal nicht so gut gehen wie den heutigen Alten. Das war ja immer noch die Zentrale.
Das ist auch noch ganz wichtig. Ja. Im Prinzip müssten die Alten uns jetzt sofort schon mal was abgeben, uns Jüngeren, damit wir überhaupt noch eine Chance haben, dass es uns später besser geht.
Und nun und von sagen wir den gleichen jungen Leuten, denkt doch an die Alten.
Genau.
Ja, das haben sie ja die ganze Zeit getan und haben immer an die Alten gedacht und haben sich gedacht, verdammt, die kosten so viel Geld. Ja? Also, das ist schon zynisch. Ich habe aber den Eindruck, sowas darf man heute nicht unbedingt sagen. Man hört das nicht so gern, weil da gilt es dann gleich irgendwie als Miesepeter. Ich glaube, du hast auch so ein bisschen Ärger gehabt da in den Netzwerken, dass du immer so negativ bist.
Ja,
bist halt kein Sonnenscheinchen, ne?
Nee, aber ich ja, das war ja auf Facebook, glaube ich, ja. Gut, dann soll sie auf die bunte Seite gehen oder Freundin oder so. Also ich sag mal aber, so, irgendeiner muss es ja machen.
Interessant ist auch der Fakt, also Coronaviren kennt man seit den 60er Jahren, das ist nichts Neues. Wenn es einen großen Ausbruch an Coronaviren 1970, 72, 74 gegeben hätte, würden wir so gar nicht darüber reden, weil das Durchschnittsalter seinerzeit bei 67, 68 Jahren lag. Das heißt, da hätte es gar nicht so viele Tote gegeben. Das ist schon interessant. Also es hat schon wesentlich auch mit unserer langen Lebenserwartung zu tun, dass wir so viele Tote haben. Auf globaler Sicht. Das sind ja, also faktisch sind es ja die Kohorten ab 70, die da wirklich in Lebensgefahr kommen. Darunter sind es dann ganz oft die Vorerkrankungen und unterhalb von 50 passiert fast gar nichts.
Musst du schon sehr schwaches Immunsystem haben, klar.
Ja, das heißt nicht, dass du nicht auch auf die Intensivstation musst und so weiter, aber überleben wirst es wohl. Im Regelfall. Das ist halt schon interessant. Also letztlich hat es schon auch mit unserer langen Lebenserwartung zu tun. Es gibt ja auch die Befürchtung, dass in Afrika das ganz schlimm um sich greifen wird. Möglich, ja. Es wird viele Kranke auch da geben. Aber da ist die Lebenserwartung wesentlich niedriger. Deswegen glaube ich, dass da die Todeszahlen relativ niedrig bleiben werden im Vergleich zum Rest.
Naja, zudem muss man ja immer noch berücksichtigen, die Todesfallraten, die setzen sich natürlich auch zusammen aus den Diagnosen beziehungsweise den Testungen. Und
die Dunkelziffer ist da nicht mit drin.
Ja, und ich sag mal so, je weniger Tests gemacht werden, desto geringer ist die Sterberate. Also
das stimmt. Und wenn es eine, also selbst das Robert-Koch-Institut jetzt in den letzten Tagen recht unverdächtig dafür zu entwarnen und so weiter und auch mal runterzukochen und mal cool zu bleiben. Das Robert-Koch-Institut spricht von einer Dunkelziffer zwischen dem 4- und dem 11-fachen von dem, was wir wissen.
Ja, das glaube ich.
Im Regelfall, ja, das ist durchaus denkbar. Das ist bei anderen Krankheiten ja ähnlich. Wenn im Regelfall sterben in dieser Dunkelziffergruppe ja keine Patienten. Weil dann würden sie ja im Krankenhaus landen, wenn sie in Lebensgefahr schweben würden. Heißt, da kocht man, die Todesquote ist dann schon auch nochmal geringer, als man denkt. Ich will das gar nicht runterkochen. Das ist schon ein bisschen makaber, wenn man natürlich sieht, was in Italien los ist. Ich glaube aber, dass da ganz spezifische Dinge am Laufen sind, die man manchmal thematisiert in den Medien, manchmal aber auch nicht. die das erklären könnten, aber nur könnten. Man weiß es ja nie so genau. Ich glaube, es hat auch was mit Statistik zu tun. Wie erhebt man das und so? Es hat mit der älteren Zusammensetzung der italienischen Bevölkerung zu tun. Es hat damit zu tun, dass ganz oft in Italien 3 Generationen unter dem Dach leben. Und es hat auch damit zu tun, dass man, man behandelt ja Covid-19 nicht mit Antibiose, aber die schweren Fälle landen irgendwann in einer Sepsis, in einer Blutvergiftung. Und Blutvergiftung, das sind Bakterien im Blut. Und da sagt auch die WHO und auch das RKI, dass man die mit einer Breitbandantibiose behandeln muss. Nun ist es aber so, es gibt irgendein Ärztepanel europäisch, hat erhoben, wie die Antibiotikaresistenz in den europäischen Bevölkerungen ist. Und in Deutschland ist die Resistenz relativ gering. In Italien, ich weiß nicht, also zum Vergleich, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, Deutschland hat vielleicht 0,4, Italien hat 24. Das liegt daran, dass man in Italien Antibiotika in der Apotheke ohne Rezept kaufen kann. Und offenbar ist es durchaus so, auch in Spanien ist es übrigens so, ist es durchaus so, dass man Antibiotika zu jedem Anlass nimmt, wenn man glaubt, das hilft jetzt gerade mal. Ich glaube, das fällt den Italienern auch auf die Füße.
Ja, natürlich. Also das ist überhaupt keine Frage. Also Statistik ist natürlich sowieso irgendwie ein sehr komplexes Feld. Also Johns Hopkins Universität hat immer andere Zahlen als Robert Koch Institut. Das muss ja auch irgendwelche Gründe haben, so dass die einfach anders rangehen. Und alles, was du zu Italien jetzt gesagt hast, also die Altersstruktur, ich glaube, die Italiener mit den Spaniern zusammen sind, glaube ich, die ältesten Bevölkerung in Europa im Durchschnitt.
Es liegt am Olivenöl und am Rotwein, da bin ich sicher.
Ja, genau, das ist ganz sicherlich richtig einerseits. Dann kommt natürlich logischerweise auch dieses, ja, also ich habe es auch so gehört und gelesen, dass die Italiener, bei den Spaniern wusste ich es jetzt nicht, Antibiotika wirklich nehmen, wenn es, ja, wo, also jetzt, wo wir eine Aspirin nehmen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Hemmschwelle, Antibiotika zu nehmen, ist dort sehr, sehr viel geringer. Das Gesundheitssystem ist ein anderes. Und soweit ich das weiß, aber vielleicht sollten wir gleich auch mal darüber sprechen, was wir so alles nicht wissen, soweit ich das weiß, werden auch die Todesfälle dann wirklich postmortem dann nochmal untersucht und also diese Einordnung, ob es jetzt wirklich Corona war oder ob es letztlich was anderes war, ist dann auch nicht so hundertprozentig eindeutig, so dass Lesch hat, glaube ich, vor kurzem gesagt, dass im Schnitt irgendwie schon mehr Menschen in Italien sterben als vor Corona, aber selbst Stand jetzt, wenn man jetzt mal den Durchschnitt nimmt, ist es theoretisch immer noch nicht dramatisch, auch wenn natürlich die augenblicklichen Zahlen dramatisch sind. Also ich will das hier gar nicht verharmlosen oder so, ne? Aber das ist dann eben immer auch eine Frage, wie arbeitet Statistik, mit welchen Werten? Und da muss ich sagen, ist es auch tatsächlich so, dass ich sag mal so, wir als gemeine Bevölkerung wirklich sehr im Blindflug unterwegs sind. Weil
das glaube ich auch.
Wir müssen uns auf die Zahlen verlassen, die uns zum Beispiel das Robert-Koch-Institut oder die Johns Hopkins-Universität liefert oder wer auch immer liefert, letztlich ja auch die Bundesregierung, können das aber ja überhaupt nicht überprüfen. Das geht ja gar nicht. Und wenn wir jetzt von einer Inkubationszeit von 2 bis 3 Wochen ausgehen und wenn wir darüber hinaus davon ausgehen, dass die Zahlen, die wir jetzt für Deutschland haben, ja nur die Vergangenheit spiegeln, also dass das die Zahlen von vor 5, 10 oder 14 Tagen sind, dann frage ich mich natürlich trotzdem auf der anderen Seite, okay, das geht jetzt ja nun auch schon ein paar Wochen so, dann müsste theoretisch, das klingt jetzt wahrscheinlich auch zynisch und dafür könnte ich womöglich auch auf die Fresse kriegen, aber ich formuliere es jetzt einfach mal so überspitzt, frage ich mich, wo bleiben denn die Toten? Also ich meine jetzt wirklich in dem Ausmaß, wie es uns ja an die Wand gemalt wird, wenn wir jetzt nicht alles machen, was von uns verlangt wird, dann werden wir hier Todesraten haben, die erschütternd, erschreckend sind und die dann zu einer Eskalation führen, auch des Gesundheitssystems, das kollabieren wird und so weiter, dass wir nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Aber auf der anderen Seite frage ich mal ganz suffisant und durchaus zynisch, okay, wo bleiben sie denn, die ganzen Toten?
Das ist tatsächlich, was ich mich auch frage. Ich gucke dann immer im Vergleich, also man muss die Zahlen, kann man wahrscheinlich nicht miteinander vergleichen, Italien und Deutschland, eben auch aus statistischen Gründen. Aber tatsächlich, wir haben jetzt um die 30.000 Infizierte, regulär, weil man die getestet hat, weil man das weiß.
Ja.
Als die Italiener bei 30.000 lagen, gab es aber schon über 2.000 Tote. Wir haben, was sind es jetzt aktuell? 114, weiß ich von heute Morgen noch.
Ja, 129 oder so habe ich gehört.
Okay, 129. Also so,
heute,
ist schon,
das muss man noch sagen, ganz kurz, Entschuldige, das muss man noch sagen, heute ist der 25.03.2020. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir jetzt nochmal sagen, wann wir das Ganze hier aufzeichnen, weil morgen oder
das
übermorgen
ist richtig,
alles
wobei
sowieso
ich dachte, schon wieder veraltet ist. Das schon getan.
Nee, das habe ich vorhin gemacht, als wir angefangen haben und dann festgestellt haben, dass wir nochmal anfangen müssen.
Ach so.
Okay. Oder ich habe
es. Ja, gut, also.
Ich weiß es nicht mehr.
Ist doch egal.
Ja.
Also das, wenn man das vergleicht, das sind natürlich schon Welten. 2000, ich glaube, es waren sogar 2200 Tote so und den Dreh bei 30.000 Infizierten in Italien. Und wir haben jetzt 130, lass es 150 sein. Wir reden nicht mal von 10% dessen, was in Italien passiert ist zu dem Zeitpunkt. Hm. Ja. Also es ist schon kurios, was da passiert. Und wenn du sagst, wir reden, oder wir sollten auch davon reden, von dem, was wir nicht wissen. Da gibt es ja dann viele, die gewisse Verschwörungen dahinter wittern und wer weiß, die Eliten haben das inszeniert. Und also auf den Quatsch will ich überhaupt nicht eingehen.
Doch, möchte ich schon. Weil ich
ja, gut, du kannst gern machen, aber das ist nichts, was ich ernst nehmen könnte, gell? Du ja auch nicht.
Nein, aber es spiegelt ja trotzdem auch einfach ein unglaubliches Misstrauen wieder, ne?
Ja,
ich meine, wenn ich das Ganze jetzt mal versuche logisch zu begründen oder eine Gegenfrage zu stellen an diejenigen, die jetzt sagen, keine Ahnung, das waren die Eliten oder Soros oder die Juden oder weiß der Henker, wer es nicht gewesen ist oder die Chinesen oder die Russen irgendwie. Wer auch immer, dann liegt natürlich die Gegenfrage nahe, ja und warum? Ich meine, warum sollte man sich selbst so dermaßen mit einer Schrotflinte ins Knie schießen? Weil es hat ja faktisch, jetzt können wir gleich nochmal über die Zukunftsperspektiven sprechen, dann muss man das schon wieder relativieren. Aber in der jetzigen Situation hat das Ganze ja für niemanden, also mir fällt zumindest niemand ein, wirklich Vorteile. Es sei denn, wir sprechen jetzt von BlackRock und Co., die dann auf Leerverkäufe wetten und darauf wetten, dass europäische Unternehmen in den Keller gehen. Aber die machen das immer. Die machen das auch in anderen Zeiten. Also wenn sie dann eine Krise irgendwo erahnen, dann wetten sie drauf irgendwie. Also das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches und das reicht für mich auch nicht als Begründung, um jetzt zu sagen, okay, da hat sich jetzt irgendwie eine Finanz- oder politische Elite irgendwie versammelt und verabredet und hat ein Virus entwickelt, das dann freigesetzt wird, damit, ja damit was? Damit erstmal alles irgendwie den Bach runtergeht und dann unter repressiven Voraussetzungen wieder neu aufgebaut wird.
Es gibt ja auch welche, die behaupten, die Regierung, welche Regierung auch immer, sagen wir, die Regierungen würden das nutzen, um Kriegsrecht umzusetzen, um den Ausnahmezustand zu proben. Man weiß ja nie, was passiert Richtung Russland und so weiter. Das halte ich auch für einen Quatsch. Also ich glaube einfach, dass da ganz viele Dynamiken am Werk sind. Da hat, glaube ich, tatsächlich die Panikmache. Also ich glaube, das ist alles ein Produkt der Panik. Und das hat viel mit den Netzwerken zu tun. Das hat auch viel mit einem Journalismus zu tun, der den Skandal oder den Eklat oder die Katastrophe immer an die Wand malen muss und heute noch viel schnelllebiger als früher. Früher hattest du eine Zeitungsausgabe, die kam entweder am Abend oder am Morgen. Da musstest du eine griffige Schlagzeile haben. Aber heute hast du es ja rund um die Uhr. Du musst ja Klickzahlen generieren. Du musst ja ständig irgendwie deine Leser ziehen. Und das kannst du nur, indem du immer mehr dramatisierst.
Ja,
der
gut.
Punkt wird sein, irgendwann werden die Medien merken, die Leute klicken auch bei Corona nimmer, weil sie die Schnauze davon voll haben. Und dann wirst du sehen, und ich merke das jetzt schon die letzten Tage, es ist schon weniger geworden, was die Berichterstattung betrifft. Es gibt jetzt auch wieder andere Themen in den Medien.
Ja. Lass uns über die Medien gleich direkt jetzt hier im Anschluss nochmal sprechen. Aber was ich tatsächlich etwas anders sehe als du, ist so dieses Ding irgendwie, ja, von wegen jetzt irgendwie Ausnahmesituation und bestimmte Szenarien erproben, Kriegsvorbereitung oder eben auch Einschränkung der bürgerlichen Rechte oder so. Da ich der Meinung bin, dass dieses Virus nicht geplant, kreiert und freigesetzt wurde, kann ich natürlich nicht der Meinung sein, dass der Grund dafür, denn dem widerspreche ich ja schon an sich, der ist, dass jetzt irgendwelche Einschränkungen von Grundrechten oder Kriegsvorbereitungen oder sowas dahinter stecken. Was ich aber durchaus glaube, beziehungsweise da bin ich mir sogar relativ sicher, ist tatsächlich, dass es genutzt wird, die derzeitige Panik und die derzeitige das derzeitige Verhalten auch der Bevölkerung, dass es durchaus genutzt wird, um zu sagen, okay, mal gucken, was können wir jetzt machen? Also
ja, das sehe ich ja
bin genau. Ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt irgendwie einem Jens Spahn und wie sie alle heißen, nicht zu 100% darum geht, jetzt die Bevölkerung zu schützen oder so, sondern da wird jetzt natürlich getestet, okay, was können wir mit denen denn so anstellen, wenn die richtig Angst haben? Ne? Also ich behaupte nicht, die Angst ist jetzt also dann in Form des Virus produziert worden, sondern das Virus ist über uns reingebrochen, ja ohne dass es jetzt jemand irgendwie manipuliert hat, das glaube ich schon. Aber ich sag mal so, auch so nach dem Motto, wenn wir schon dabei sind, dann lass uns mal gucken, was wir damit machen können. Das glaube ich schon.
Ja, das glaube ich schon auch. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, jetzt wo es schon mal passiert ist, kann man sagen, jetzt versucht man schon gewisse Szenarien mal durchzuspielen, ja, mehr oder weniger. Das, ja, glaube ich schon.
Ja. Ja.
Aber dass man das extra dafür inszeniert hat, das halte ich für Mumpitz.
Ja, da sind, gut, dann können wir das auch hier abschließen. Aber tatsächlich, ja, die Medien, das finde ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das knüpft auch so ein bisschen an das an, was der Wodak gesagt hat und wofür er ja tierische Tritte in die Eier gekriegt hat, als er sagte, naja. Ja,
von den Medien wahrscheinlich. Lass
ja, natürlich von den Medien, aber natürlich eben auch, ja, in den sozialen Medien, weil es da ja auch mindestens diese beiden Fraktionen gibt, die Drostianer und die Wodagianer oder so. Ich habe da ja einen kurzen Text drüber geschrieben gestern und ich glaube, da sind jetzt auch schon, keine Ahnung, 100 Kommentare drunter oder so. Also es wird diskutiert, bis der Arzt kommt, könnte man fast sagen. Das heißt also, dieser Text, der war nichts Besonderes, der hatte nichts Neues, das war eigentlich mehr ein Kommentar als ein Text, den ich da geschrieben habe. Aber die Leute springen drauf an, wie verrückt, weil eben diese beiden Fronten, auf der einen Seite Drosten, auf der anderen Seite Wodak, wirklich komplett unversöhnlich gegenüberstehen, was ich im Prinzip auch schade finde, aber ist noch wieder ein anderes Thema. Jedenfalls, wofür der Wodak ja so wahnsinnig kritisiert wurde, war diese These, da konnte ja auch Harald Lesch kam damit ja überhaupt nicht zurecht, weil Wodak gesagt hat, naja, also was wäre denn eigentlich gewesen, wenn das Virus jetzt in der Form mit diesem Namen gar nicht entdeckt worden wäre? Wenn wir überhaupt gar nicht getestet hätten.
Ja.
Wäre dann womöglich das Leben eigentlich auf der Welt weitergegangen mit natürlich einer erhöhten Sterberate von, nennen wir sie jetzt einfach mal Grippetoten, weil es ja diesen Test und diese Diagnose gar nicht gegeben hätte. Und hätte das dann nicht zur Konsequenz, dass im Wesentlichen überhaupt gar nichts passiert wäre? Und ich finde die Frage nicht so dumm, wie sie in den Mainstream-Medien und auch in den sozialen Medien häufig dargestellt wird. Und das, was du selbst gerade gesagt hast, das unterstreicht das eigentlich nochmal, weil du sagtest, naja gut, die Medien, wir haben ja anfangs gesagt, wir sind jetzt eine Ein-Themen-Gesellschaft sozusagen und die Medien, das ist ja so, das kennen wir ja, die verlieren dann einfach das Interesse irgendwann, dann werden die Klickzahlen angeguckt und dann sieht man irgendwie, ja, also Corona läuft jetzt nicht mehr so gut, beziehungsweise wenn, dann müssen wir jetzt noch da eine dramatische Geschichte, ein Schicksal, ein Interview oder was auch immer,
inszenieren.
Irgendwas nicht populistisch. Ach, verdammt nochmal, jetzt fällt mir das scheiß Wort nicht ein. Jedenfalls, wir müssen das so gut würzen, dass dann die Leser überhaupt noch kommen. Und die Leserzahlen, ja, davon kannst du ausgehen, selbst wenn es jetzt Ausgangssperren gibt. Inzwischen interessieren die Leute im Wesentlichen die Ausgangssperren. Wie weit wird meine Freiheit eingeschränkt? Kann ich noch einkaufen? Ja. Kann ich irgendwann wieder ins Fitnesscenter oder mal wieder ins Restaurant gehen oder ins Kino?
Absolut.
Also die Psychologie, die dahinter steht, ist schlicht und ergreifend die, ein Großteil der Menschen ist ja nun mal nicht krank. Und schon gar nicht schwer krank, merkt aber die Auswirkungen, die damit verbunden sind, dass Menschen erkrankt sind. Und diese Auswirkungen führen dann natürlich irgendwann dazu, dass Das ist so, so ist der Mensch. Er stumpft dann halt ab irgendwann und sagt sich, ja Gott, weiß ich nicht, also jetzt schon wieder Corona und letztlich auch nichts Neues und das Robert-Koch-Institut und Todesfälle hier und 20 mehr oder weniger. Das klingt jetzt alles so ein bisschen dahingerotzt, aber letztlich funktioniert der Mensch so. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann werden die Medien irgendwann sagen, ach, weiß ich nicht, also jetzt haben wir vielleicht doch noch ein anderes Thema irgendwie, keine Ahnung, sprechender Delfin oder weiß der Henker was nicht. Und dann machen wir das jetzt mal auf und die Leute springen drauf an, die Klickzahlen stimmen und dementsprechend wird die Berichterstattung in Sachen Corona zurückgehen. Und wenn das der Fall ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich Ausgangssperren hin oder her die Situation mehr oder weniger von allein normalisiert wird. Diese Omnipräsenz der Medien auf dieses Thema, die spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle.
Da bin ich überzeugt. Also ich glaube, weil du sagst, der Mensch ist so. Ich glaube, wenn man heute bekannt geben würde, in einem Jahr stürzt ein Komet auf die Erde, dann bin ich mir sicher, am Anfang wäre die Berichterstattung genauso wie jetzt. Große Panik und so weiter. Ja, ich bin mir sicher, im Laufe des Jahres würde sich das auf eine gewisse Ebene normalisieren. Ja, vielleicht nicht so, dass alles wieder würde wie vorher, das nicht, weil warum soll ich noch zur Arbeit gehen, wenn am Ende des Lebens so vorbei ist? Aber ich glaube schon, dass die Leute dann fragen, was habe ich noch für Freiheiten, was kann ich noch machen und so weiter. Ich glaube nicht, dass da ein Jahr lang immer noch die Spirale angetrieben wird, Skandal, Skandal, Skandal und nochmal Skandal. Sondern das normalisiert sich.
Ja,
die Menschen sind so.
Ja, also der Vergleich hinkt meiner Meinung nach, weil du jetzt ein Beispiel angeführt hast, das sozusagen finales Ende hat. Der
Asteroiden. Ja, nicht für alle wahrscheinlich. Also für den Großteil, aber nicht für alle.
So habe ich es jetzt verstanden. Also dann wird es wahrscheinlich eher zu Plünderungen, Bürgerkriegen und weiß der Henker, Vergewaltigung, all diese Dinge kommen. Aber wir müssen uns ja gar nichts ausdenken, gar nichts konstruieren. Wir müssen ja eigentlich nur das ganze Klimathema. Ich meine, seit Fridays, seit Greta damals angefangen hat, das arme Mädchen ist jetzt ja schon wieder irgendwie in den Schlagzeilen, weil sie angeblich wohl selbst gesagt haben soll, dass sie vermutet, das Virus zu haben und jetzt wird ihr wieder irgendwie Populismus vorgeworfen und also, ach
ja, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, das ist das Mädchen nicht, aber das sind ihre Leute dahinter.
Aber
ist ja auch egal.
Darauf wollte ich gar nicht.
Greta ist wieder in den Medien. Das wäre ja vor einer Woche gar nicht möglich gewesen.
Nee, darauf wollte ich nicht hinaus. Darauf wollte ich wirklich nicht hinaus. Also, aber entscheidend finde ich dieser Vergleich mit der ganzen Klimadebatte. Als das mit Greta damals losging und dann Fridays for Future losging irgendwie. Wie lange war das Klimathema bis... Ja, klar, also bis Corona, aber ich meine, wie lange? Wann ging das los? Im Sommer oder so?
Im Oktober.
Ja,
im Oktober wurde es wieder kühler.
Ja, gut, September oder so, keine Ahnung, wann es losging. Also rechnen wir mal ein Dreivierteljahr oder so. Ein Dreivierteljahr war die mediale Berichterstattung natürlich nicht so extrem wie jetzt bei Corona. Also es war kein Ein-Themen, wir waren keine Ein-Themen-Gesellschaft, aber das Klima war schon sehr, sehr dominant. Und jetzt ist es schwupp weg. Also ja, das Einzige, was du vielleicht noch liest, ist dann, dass das Virus geschafft hat, was Greta nicht geschafft hat. Die Luftverschmutzung geht zurück und so weiter. Irgendwie kann ich mich auch totlachen über so einen Schwachsinn. Aber ansonsten ist das Klima im Prinzip kein Thema mehr. Und spätestens, wenn Corona für die Medien langweilig wird, wird es auch für die Öffentlichkeit nicht mehr so eine große Rolle spielen. Es sei denn, die Todeszahlen gehen jetzt in den nächsten 2 Wochen wieder erwarten, denn ich glaube es persönlich nicht, dann um, was weiß ich nicht, 20%, 30%, 40% hoch oder so. Da haben wir nochmal eine ganz andere Situation. Aber wie gesagt, davon gehe ich erstmal nicht aus.
Nein, also ich bin ganz durcheinander, weil ich bin eigentlich letztes Jahr um die Zeit bin ich ja am Klima gestorben. Ja, dauerhaft irgendwie. Und jetzt sagt man mir, ich werde an Corona sterben. Mir ist schon Angst und Bange vom nächsten Jahr. Was kommt da? Ja, ständig wird das Schlimmste an die Wand gemalt. Auch der Klimawandel ist eine schlimme Sache, keine Frage. Aber so wie man es hingestellt hat, dass wir gleich alle sterben und so, das war ja genauso Übertreibung. Die Leute neigen ja auch so zu Übertreibungen. Ich habe ja letzte Woche auch einen Text geschrieben, dass ich letzte Woche noch in einer Eisdiele saß. Das war ja ganz schlimm. Wie kann ich in eine Eisdiele gehen? Ja, wo man doch weiß, man muss daheim bleiben. Naja, die hatten aber auf. Ja, das ist ja nicht so, dass ich da verbotenes Terrain irgendwie betreten hätte.
Ja, ich habe das mitgekriegt. Ja, es sei verantwortungslos von dir gewesen.
Das ist ganz schlimm, asoziale Sau und so weiter. Ja, gut, es ist mir wurscht. Das kann man schreiben über mich, das ist mir egal. Aber was geht denn den Leuten vor, dieses Eiferertum da, dieses Zelotentum an den Tag zu legen? Kann man dann mal runterkochen, ein bisschen gelassen bleiben und so weiter? Das geht ja offenbar überhaupt nicht mehr. Bei keinem Thema geht das mehr. Und jetzt bei diesem Thema schon überhaupt nicht. Ja, da werden teilweise Fotos gepostet von Joggern, die durch den Park laufen. Wer ist denn das? Und wer ist denn der uns gefährdet? Wieso gefährdet uns der denn? Ja, also, wie krank kann man eigentlich sein? Das sind wirklich, also ich muss sagen, diese Netzwerke machen ganz viele Leute, die vielleicht im echten Leben gar nicht so sind, zu regelrechten Nazis und Faschisten. Und diese Begriffe wähle ich sehr, sehr mit Bedacht. Ja? Ja. Das ist keine gesunde Entwicklung, die manche da draußen nehmen. Das ist viel schlimmer teilweise als das, was ein Virus wie Covid-19 fabrizieren kann.
Ja, gut, also da sind wir bei der nächsten Frage. Wobei, warte mal, Ding, Ding, Dong, ich habe gerade noch was auf der Zunge liegen gehabt. Warte kurz. Ja, nö, ist weg. Da. Schade. Ja, kann man nichts machen. Okay, gut. Ach so, genau, jetzt weiß ich, siehst du, man muss loslassen. Ja gut, der Unterschied zwischen der Frage, ob du jetzt am Klimaschock sterben wirst oder ob es Corona ist, ist im Grunde genommen das Zeitfenster, ne? Also klimatechnisch hat man dann noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte Zeit und deswegen müssen wir jetzt handeln, und Corona-technisch sind es womöglich nur noch ein paar Wochen oder Monate oder vielleicht ein Jahr und dann sind wir sowieso alle tot. Aber das Prinzip ist natürlich genau das gleiche. Und theoretisch, wenn ich mir vorstelle, mediale Berichterstattung nimmt ab, Politik zieht sich dann auch so ein bisschen zurück, was wahrscheinlich taktisch auch ganz klug wäre bei den vielen Fehlern, die gemacht wurden. Also irgendwann einfach mal ein bisschen den Rückzug antreten, und dann stellt sich vielleicht raus, dass, keine Ahnung, ein Milchabfüller irgendwie giftige Milch in die Supermärkte gebracht hat. Und jetzt stellt sich die große Frage, wer sie jetzt getrunken hat, beziehungsweise wer sie getrunken hat und unbeschädigt davonkommt, und wer sie getrunken hat und vielleicht ganz, ganz krank wird und noch andere ansteckt. Und dann geht's halt um Milch. Also.
Ja, das ist so. Was mich so ein bisschen, ich war vorher beim Einkaufen. Ja, ich war beim Einkaufen tatsächlich.
Ja, ich auch.
In den Supermärkten ist es nicht so viel anders als vorher. Das geht. Man hält jetzt Abstand an den Kassen.
Plexiglas.
Das finde ich okay. Ne? Nein, das gibt es beim Rewe hier nicht. Das machen manche Supermärkte, das können die offenbar machen, wie sie wollen. Das ist keine Vorschrift von der Kette selbst.
Hier wird es gemacht und ich finde es gut. Also um die Kassiererin
wenigstens also einigermaßen. Ich habe das auch schon erlebt. Das war beim Teegutladen. Das war, fand ich teilweise ziemlich affig, weil man die Leute dann quasi mit ganz großen Umleitungen um die Kasse rum, und es hatte schon Flughafenqualität, und man hatte den Eindruck, hier werden Ebola-Patienten durch die Gegend manövriert. Aber beim Rewe ist es ganz gelassen, das finde ich auch okay. Ich finde es aber gut, also ich muss auch sagen, mit der Kontaktsperre, ich muss sagen, mich betrifft das relativ wenig. Man sagt immer Abstand halten und so weiter. Das habe ich sowieso immer gemacht. Ich hasse dieses Gruppenkuscheln und so weiter. Ich wäre in kein Lokal gegangen, wo ich einen Tisch zwischen mehreren Fraktionen bekommen hätte oder so. Also das hasse ich wie die Pest. Wenn ich so einen Tisch zugewiesen bekomme, gehe ich. Da gehe ich lieber woanders hin. Das brauche ich nicht. Also das heißt, das tangiert mich null. Das finde ich sogar gut, dass man so ein bisschen auf Abstand geht und so. Das finde ich okay. Nein, aber was ich im Supermarkt, was mir aufgefallen ist, da gibt es dann Durchsagen. Wir halten Abstand und wir tun das für Sie, liebe Kunden, und für unsere Mitarbeiter, und zusammen packen wir das. Dann gehst du weiter, dann gibt es eine Litfaßsäule, da ist der Jauch zu sehen oder was weiß ich, noch irgendein anderer Typ, der dann auch für die Bundesregierung letztlich, also fürs Gesundheitsministerium, glaube ich, ist das dann, sagt, wir bleiben zu Hause. Dann guckst du, selbst durch das Fernsehprogramm, dann steht oben Hashtag, wir bleiben zu Hause. Das ist schon auch so eine Qualität. Da muss ich sagen, da kommt der Querulante mir raus, der sagt, was? Ihr wollt mich alle beschwören und belehren und so weiter? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, dann gehe ich erst recht raus. Das ist so, das ist ganz schlimm. Also da habe ich so den Eindruck, ich bin ein Schüler, der ständig belehrt werden muss. Das kotzt mich an. Wirklich.
Ja, Weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht so dramatisch. Es hat natürlich schon ein bisschen was von wir sind alle gegen rechts, ne? Also wir haben alle denselben Feind. Und wenn wir gegen den sind, dann können wir selbst im Prinzip ja auch nichts falsch machen. Das steht natürlich auch so ein bisschen dahinter, ne? Aber zum Thema falsch machen finde ich wirklich nochmal ganz interessant. Wir haben ja nur über Drosten und Wodak gesprochen. Wodak will ich dir jetzt mal ausklammern, aber Drosten und noch ein paar andere Kandidaten. Es gab da noch so eine Virologin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, irgendwie so eine Virologin halt, und dann gibt es auch noch einen anderen Virologen und so, die dann natürlich ihre Expertise dann abgeben und die dann auch die Lage schildern. Aber was tatsächlich, und das macht man wohl einfach nicht in dieser Krise, was tatsächlich komplett ausgeblendet wird, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung zum größten Teil, ist einfach die Frage, welche Fehler sind denn nun eigentlich gemacht worden, speziell von der Politik? Und wie steht's denn eigentlich um dieses, wie sagte Merkel, exzellente Gesundheitssystem und was Spahn und Altmaier sagt, eines der besten der ganzen Welt irgendwie. Wir sind seit Schröder gnadenlos kaputt gespart worden. Das muss man ja einfach mal sehen. Und da fehlen mir jegliche kritischen Töne. Auch wenn man natürlich jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt nicht der Job eines Wissenschaftlers. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ein Wissenschaftler darf auch eine Meinung haben zu diesen Dingen. Also Wodak zum Beispiel hat ja eine klare Meinung dazu. Und prompt wird er durch die Manege getrieben, ne?
Ja, also ich muss dazu sagen, exzellentes Gesundheitssystem, das ist immer schwierig. Relativ betrachtet, im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Ländern haben wir natürlich immer noch ein gutes Gesundheitssystem.
Ja, aber dann können wir auch darüber sprechen, dass in anderen Ländern täglich Kinder verhungern und bei uns ist es nicht so.
Richtig, aber selbst die Vereinigten Staaten, die Krone der Schöpfung sind, haben ja, also das ist nicht vergleichbar. Gleichwohl, klar, es wurde kaputt gespart, aber exzellentes Gesundheitssystem. Ich habe ganz oft jetzt gehört, dass Ärzte, nicht Krankenhäuser, Ärzte Termine absagen mit Patienten, die eigentlich schon einen festen Termin hatten, weil sie quasi Reserven frei halten müssen. Das ist so vorgesehen. Es sollen auch Ärzte von fachfremden von fremden Fachrichtungen unter Umständen dann frei sein für den großen Run auf die Krankenhäuser, der ja erwartet wird oder den man ja jetzt an die Wand malt. Krankenhäuser in der ganzen Republik bestellen elektive Patienten ab, die also einen Eingriff haben. Es wird nur noch bei Notfall oder bei einem zwingend notwendigen Fall operiert.
Also elektive Patienten sind die, wo Eingriffe geplant waren, ne?
Genau, also elektiv von ausgewählt, die ins Krankenhaus nicht als Notfall kommen, sondern die einen Termin haben und da.
Ja.
Und genau, das passiert in der ganzen Republik. Das ist so gewollt von der Bundesregierung, um die Krankenhäuser freizulassen. Deswegen sollen sie auch unterstützt werden mit Zahlungen. Das ist der Gedanke dahinter, weil ja natürlich kein Geld mehr reinkommt. Das heißt, Fallpauschalen, Abrechnung ist nicht mehr, weil ja fast nichts mehr stattfindet. Jetzt ist es so, dass man sagen muss, diese Patienten, die abgewiesen werden, mehr oder weniger, das klingt jetzt hart, aber es ist letztlich ein Abweisen, auf oberstes Geheiß, Bundesregierung, das sind Menschen, die haben auch eingezahlt in die Krankenkasse, ja, in dieses exzellente Gesundheitssystem, das jetzt zu ihnen sagt, jetzt ist aber nur Corona wichtig und eure Sache, die schieben wir jetzt erstmal nach hinten. Das ist schon massiv. Also Entschuldigung, es gibt mehr Krankheiten auf der Welt als Corona. Und die Leute wollen auch ernst genommen werden mit ihren Schmerzen und so weiter. Schmerzen ist nicht, also nur weil jemand Schmerzen hat, ist es nicht per se ein Notfall. Das ist mir auch klar. Es hat auch was damit zu tun, ob er stirbt oder ob da Lebensgefahr herrscht und so weiter. Aber vielleicht jemanden jetzt auf Wochen, du weißt ja auch nicht, wie lange es dauert, jemand auf Wochen mit Schmerzen aushalten, also der muss seine Schmerzen aushalten jetzt wochenlang. Das ist ja, also das ist schon lustig, wenn man sich dann hinstellt und sagt, also lustig im bitteren Sinne, wenn man sich hinstellt und sagt, wir haben ein exzellentes Gesundheitssystem. Ja, offenbar nicht gut genug, um wirklich alle mitversorgen zu können. Auch die nach wie vor ein anderes Anliegen haben.
Ja, abgesehen, also ich habe tatsächlich auch, ich glaube gestern Abend war es irgendwie, da war mir auch so leicht düster zumute und da habe ich wirklich gedacht, scheiße, jetzt bloß nicht krank werden, ne?
Nein,
also das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, also jetzt gar nicht Corona, sondern irgendwas anderes, irgendwie jetzt bloß nichts kriegen, ne? Also nichts, womit ich zum Arzt müsste. Aber
ja, das ist so. Also Hausarzt geht wahrscheinlich noch, wobei viele Hausärzte wohl auch schon dicht gemacht haben, einfach um weil sie das Aufkommen nicht mehr bewältigen können. Das geht jetzt dann meistens telefonisch und so weiter. Mhm. Ja, aber wenn du wirklich was Ernsteres hast und möchtest zum Hausarzt, schlecht. Wirklich schlecht.
Ja, aber ich würde ganz gerne ergänzen tatsächlich nochmal zu unserem exzellenten Gesundheitssystem was sagen, weil diese Argumentation ja, die wird ja rauf und runter gebetet irgendwie von Merkel und Co. Dazu muss man natürlich schon wissen, Merkel, Spahn und wie sie alle heißen, die sind ja für dieses Gesundheitssystem überhaupt gar nicht verantwortlich. Also zumindest nicht so, wie es ursprünglich mal war. Ne? Also als Bismarck das damals irgendwie auf den Markt geworfen hat, das hat er ja auch nicht aus lauter Menschenfreundlichkeit getan, sondern weil ihm zu viele Arbeiter weggestorben sind irgendwie. Aber als er das gemacht hat, war das ein sehr konkreter Grund, weswegen er es gemacht hat. Und nach dem Krieg war es dann eben so, dass dann eben auch im Zuge des Wiederaufbaus dann natürlich auch dieser Anspruch da war, jeder soll gut versorgt werden. Es gab keine Zuzahlung und so weiter. Das gab es ja alles damals irgendwie nicht. Und die Beiträge wurden paritätisch aufgeteilt und so weiter. Das ist das eigentliche Gesundheitssystem, von dem wir hier sprechen. Und das Gesundheitssystem, das wir jetzt haben, mit Einschränkungen, mit Personalabbau, mit privatisierten Krankenhäusern, mit Zuzahlungen, mit Leistungen, die immer weniger werden und immer mehr von den Patienten selbst gezahlt werden müssen, das ist die Folge der neoliberalen Umgestaltung dieses exzellenten Gesundheitssystems. Und von daher finde ich schon, ich weiß gar nicht, wie oft wir heute schon das Wort zynisch in den Mund genommen haben, aber ich finde schon sehr zynisch, wenn diejenigen, die seit Jahren, mittlerweile seit Jahrzehnten dafür verantwortlich zeichnen, dass das ursprünglich wirklich gut funktionierende und vielleicht sogar tatsächlich eines der besten Gesundheitssysteme der ganzen Welt, dass das nach und nach demontiert und immer mehr abgebaut wurde und privatisiert wurde und auf Rendite getrimmt wurde, dass die jetzt sich sozusagen als Verdienst auf die Fahne schreiben, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das vermeintlich exzellent ist und das meiner Meinung nach auch tatsächlich mal exzellent war, aber lange bevor die Entscheidungsträger an den Hebeln saßen, die wir jetzt da sitzen haben. Also bitteschön.
Naja, also wie kannst du sowas sagen? Man hat doch jetzt ganz viel Verständnis für unsere Pflegehelden. Die bekommen doch auch einen Applaus. Ja, meine Oma hat dazu immer gesagt, das ist Gotteslohn, ja, so ein Vergeltsgott, Dankeschön, ja, dafür kann sie aber keiner was kaufen.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, das kleinste Problem ist zumindest in gewissen Krankenhausbetrieben, ist der Lohn. Also ich glaube, Pflegekräfte jammern auch nicht unbedingt wegen ihrer Bezahlung. Das Wesentliche sind die schlechten Arbeitszeiten, dass es zu viel Manpower, wie man ja heute sagt, gibt.
Ja, ganz kurz, muss glaube ich aber da auch unterscheiden zwischen Pflegekräften in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen, ne? Oder Pflegediensten.
Richtig, das muss man schon. Aber ich glaube tatsächlich, der Schichtbetrieb ist ganz schlimm, der Wochenenddienst und so weiter und eben die fehlende Manpower und auch die körperliche Kraft, die man aufwenden muss. Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, dass es nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, wir stellen mehr Leute ein in der Pflege, dann wird das schon. Es gibt zu wenig. Das gibt auch zu wenig junge Leute, die das machen mögen, weil ich glaube, dass der Zeitgeist auch gar nicht unbedingt so einen Beruf favorisiert. Das ist kein Inberuf, weißt du. Heute ist ja jeder sehr individuell und auf seinen Vorteil bedacht, Ellenbogengesellschaft. Die jungen Leute sind da schon so, die ticken auch teilweise so. Jetzt dann einen Beruf zu ergreifen, wo du quasi der verlängerte Arm eines kranken oder alten Menschen bist, ja, ich glaube, das ist für die wenigsten attraktiv. Das kenne ich schon auch, dass ganz viele auch anfangen damit und dann merken sie, das ist doch nicht so.
Ja, das sehe ich anders. Also
das ist schwierig.
Ich sehe ich anders. Also,
ich glaube tatsächlich, wir werden über kurz oder lang, das wird nicht gern gehört, in Deutschland macht man da gern so eine ethische Debatte draus, wir werden Pflegeroboter benötigen, die schwere Arbeiten abnehmen, die gewisse Arbeitskraftressourcen wieder freimachen für Menschen. Das wird kommen müssen, zwangsläufig. Das werden wir nicht mit Manpower allein ausgleichen können. Wir können es ja wir machen es ja heute schon. Wir holen dann Pflegekräfte aus dem Ausland. Nicht unbedingt, weil die so günstig sind. Das ist heute auch nicht mehr der Fall, sondern weil man einfach im Inland kaum noch jemand rekrutieren kann, Wir nehmen damit anderen Volkswirtschaften natürlich dann gelerntes Personal weg, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, die müssen wir auch nicht behandeln.
Ja, also auch die Robotisierung der Pflege würde ich jetzt auch ungern aufmachen wollen.
Ja, nein, ich auch nicht. Ich will es bloß als Gedankengang mit anbringen.
Genau, zum...
Ich schreibe sowieso was dazu.
Dann passt das ja. Also zum Schluss habe ich sozusagen eigentlich nochmal einen Appell an unsere Hörer. Der wäre
bleib zu Hause.
Ach, nein, ich hab schon überlegt, wir machen den Hashtag irgendwie, wir bleiben bei Brause oder so. Aber
ja,
ist jetzt
ja
vielleicht auch nicht so lustig.
Naja,
ist
aber egal. Zu Hause hört den
nein, also wenn diese Krise denn mal vorbei ist, und davon gehe ich nach wie vor ganz optimistisch aus,
bitte dich, natürlich.
Dann wird es ein Riesenaufwand sein, die Leute erstmal davon zu überzeugen, dass wir nach wie vor eine scheiß Bundesregierung haben.
Ja, aber sie werden es schon spüren, weil man wird sparen müssen. Man muss ja im Grunde noch mehr sparen als vorher schon. Also unsere Pflegehelden werden es dann schwer haben. Da wird man nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr dann da wart und so. Und ja, jetzt habt ihr einen Burnout, den könnt ihr auch nur auskurieren. Aber wir werden in Zukunft noch viel mehr sparen müssen, weil es ist ja noch weniger da als vorher.
Ja, und das meißeln wir mal in Stein, denn ich gehe nicht davon aus, dass nach der Krise sich für die sozialen Berufe insgesamt, ob es jetzt Pflege, Krankenhäuser, Ärzte, was auch immer, Erzieher und so weiter, dass sich da wirklich was zum Positiven ändern wird. Das wird nicht passieren. Und da kann man mich gerne zitieren und da kann man mich auch gerne drauf festnageln. Wenn ich mich da eines Besseren belehren lassen darf, dann, oh Gott, wäre das schön, mit dem allergrößten Vergnügen. Aber ich glaube,
naja, weißt du,
überhaupt nicht.
Weißt du, Jauch lässt sich rekrutieren für irgendwelche Werbemaßnahmen mit bleib zu Hause. Aber Jauch ist ja Millionär, mehrfach, wie man hört. Ich glaube, für eine Reichensteuer würde er sich dann doch wieder nicht erwärmen. So weit geht dann die Solidarität doch nicht.
Ja,
aber
und
man hat auch ja Reichensteuer noch nicht gelesen und gehört, aber eigentlich müssten wir mal langsam drüber sprechen.
Ja, wahrscheinlich.
Und wo ist die Linkspartei? Wo formuliert sie das?
Ja, wahrscheinlich. Ich schätze mal, wenn man Jauch jetzt sagt, bleib zu Hause, ist wahrscheinlich seine erste Reaktion ja, in welchem denn?
Das stimmt, in welchem der Schlösschen.
Ja, genau. Aber, also das muss man ja auch nochmal sagen, dass also ja viele Menschen, keine Ahnung, mehr oder weniger, keine Ahnung, Familien in Drei-Zimmer-Wohnungen irgendwie sowieso schon zusammengepfercht leben und sich keine bessere und größere Wohnung leisten können. Und denen jetzt zu sagen, macht es euch mal kuschelig und spielt Mensch, ärger dich nicht, weiß ich nicht, finde ich auch komplett. Ja, das ist so ein Elfenbein-Argument, Elfenbeinturm-Argument.
Ja, das sind die Leute, die im besseren Stadtteil wohnen, die haben dann eine Villa mit Pool und die erzählen dann aber allen Ernstes, das ist auch eine Chance, weil da findet man zu sich selbst zurück. Das ist wirklich zum Kotzen, weil wenn ich in einer Dreizimmerwohnung zu mir selbst zurückfinden, wo soll ich das tun? In der Küche? Oder im engen Wohnzimmer.
Ja, genau.
Also
genau.
Die sowas erzählen.
Und wenn ich Pech habe, sind noch zwei andere Leute in der Küche, die auch gerade zu sich selbst zurückfinden. Also entschuldige, zu Hause bleiben als Chance. Ich lache mich scheckig, wirklich.
Gut. Ja, ich finde es auch schön, zu Hause zu sein, keine Frage. Aber ich glaube, nur zu Hause, das ist auch nichts.
Und ich bin auch,
das wird dort so runtergespielt.
Ich bin auch gern zu Hause, keine Frage. Ich bin sowieso ein leichter Einsiedler-Typ irgendwie. Aber das jetzt als allgemein gesellschaftliche Wohltat zu verkaufen, berücksichtigt überhaupt nicht die, denen es wirklich dreckig geht. Und über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das würde ich jetzt auch tatsächlich lassen. Wir sind jetzt seit einer Stunde dabei. Von daher schließen wir an der Stelle mal. Aber es wird nicht besser werden danach. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es wird insbesondere für die, denen es sowieso schon nicht gut geht, auf keinen Fall besser werden. Davon können wir ausgehen.
Das ist so.
Ich kann noch was erzählen zum Abschluss, was einfach so schön ist. Ich habe eine Mail bekommen von unserer Vermieterin heute. Und weißt ja, ne, also steht da jetzt auch irgendwie geschrieben sozusagen, also hat die Bundesregierung ja gesagt, kein Vermieter darf jetzt seinen Mieter rausschmeißen, wenn er die Miete nicht zahlen kann, ich glaube bis Ende des Jahres oder so. Und dann kam tatsächlich gestern eine Mail von meiner Vermieterin, in der sie dann schrieb, Herr Welbrock, denken Sie dran, den Vorgarten zu machen. Viel Glück in der Corona-Zeit. da fiel mir wirklich nichts mehr zu ein. Also ich habe die Mail dann gelöscht, um jetzt keine Antwort zu schreiben, die mir wirklich auf der Zunge gelegen hat. Ich dachte wirklich nur, also das kann doch nicht angehen, ne? Du kümmerst dich jetzt, also du sagst mir jetzt allen Ernstes, ich meine, sie hat ja auch mal nachfragen können, sind sie gesund? Oder so, oder können sie die Miete noch bezahlen? Oder wie geht's ihnen denn so oder so? Nein, sie musste mich dringend in dieser Situation jetzt darauf hinweisen, dass ich den Vorgarten unbedingt machen muss. Und seitdem.
Da verstehe ich.
Und seitdem ist es
natürlich. Deswegen.
Also seitdem ist es so, dass ich natürlich jetzt eigentlich, ich hatte auch überhaupt keinen Bock auf den Podcast, weil ich die ganze Zeit nur daran gedacht habe, dass ich unbedingt dringend in den Vorgarten muss.
Ja, ich wollte gerade sagen, du wolltest ja eigentlich jetzt aufhören und wahrscheinlich, weil du jetzt gleich noch in den Vorgarten willst.
Das werde ich gleich tun, ja, auf jeden Fall. Ich werde mir da
ja, das ist ne, sinnvoll. So dann mach mal was Sinnvolles mit deiner Zeit jetzt daheim.
Genau.
Mit deiner Isolation, Selbstisolation.
Genau.
Und wenn du hustest, mach weiter.
Ja,
Vorgarten ist wichtiger.
Maske auf, Rhododendron schneiden. Das ist angesagt jetzt. Herzlichen Dank, Vermieterin. Gott.
Das ist doch schön.
Grundaus.
Das ist doch schön.
Naja, wie auch immer. Wir haben natürlich längst nicht alles bearbeiten können. Das ist ja ein riesiges Thema und wir haben wahrscheinlich auch ein paar Dinge gesagt, die nicht so gut ankommen, aber das hat Tradition. Dafür sind wir bekannt. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, von meiner Seite aus war es das, es sei denn, das ist ja auch schon fast der Klassiker unseres Podcasts, du hast noch irgendwas, was du jetzt loswerden willst, dann kannst du das machen, ansonsten Schnauze halten, Vorgarten.
Nein, also ich will nur sagen, bleib gesund und dir viel Spaß.
Herzlichen Dank. Ja, ich freue mich wie Bolle. Wird da irgendwie einen Scheinwerfer aufstellen und dann geht das schon. Ein bisschen laute Mucke anhören, Metallica oder so. Und dann passt das schon, dann mache ich den Vorgarten eben klar.
Du bist der Traum jedes Nachbarn.
Ich weiß, das sagen meine Nachbarn auch fast täglich. Wenn auch nicht mir ins Gesicht, aber das kann ich dann auch wieder verstehen.
In diesem Sinn, Polizei, ne?
Nein, nur der Vermieterin. Da kriege ich dann ab und zu mal eine Mail, wie böse ich wieder war, weil ich die Hunde im Garten pieschen lassen habe. Naja, egal. In diesem Sinne, Roberto, bleib auch du gesund. Liebe Hörer, Hörerinnen da draußen, bleibt auch ihr gesund. Seid aufmerksam. Guckt genau, was da passiert. Verfallt auf keinen Fall in Panik. Und wenn ihr es doch machen wollt, können wir auch nichts dafür. In diesem Sinne, schönen Abend, schönen Tag, eine gute Zeit und alles wird gut.
Tschüss.
Tschüss.